Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Rolf Pieper, internationaler Finanzmarktexperte und Chefstratege der IEM, Internationale Expertenmanufaktur. Mit ihm sprechen wir über kalte Enteignung durch Inflation. Herr Pieper, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Pieper, wir reden heute über Inflation und diese bereitet ja vielen Menschen verständlicherweise schon große Sorgen. Was sind denn eigentlich die Gründe für diesen sprunghaften Anstieg der Preise?
Also es gibt natürlich verschiedene Ursachen. Einmal in der Politik der Notenbanken durch die Ausweitung der Geldmenge, M3 im Speziellen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich viele Lieferketten, die unterbrochen sind. Wenn Sie mal so an Technologiemetalle oder diese Dinge denken, da hat es doch große, große Preissprünge gegeben. Und das war schon absehbar, schon seit 2 Jahren ungefähr absehbar, aber niemand wollte es wahrhaben und jetzt ist es da und schlägt mit voller Wucht ein. Das ist schon ein harter Knüppel für viele Menschen.
Sie sitzen im Expertenrat des Leibniz-Instituts, aber die von Ihnen genannten Inflationszahlen, die Sie berechnet und auch veröffentlicht haben, unterscheiden sich ja doch ein klein wenig von den offiziellen Zahlen. Wie unterschiedlich ist denn diese Berechnungsgrundlage?
Naja, da gibt es natürlich einen gewissen manipulativen Charakter. Ich bin ja nicht ein Experte, sondern es gibt ganz viele. Und es gibt 2 Schulen in der Ökonomie. Die einen sind die Keynesianer und die anderen sind die Austrian Economics. Ich gehöre zu den Austrian Economics. Und wir messen anders. Also einmal ist natürlich die Grundlage für die statistische Inflation der sogenannte Warenkorb. Ein hochmanipulatives Instrument. Ich habe immer gesagt, das funktioniert nicht, denn wir kaufen nicht jede Woche einen Farbfernseher oder einen Flachbildschirm. Also da kann man schon mal etwas dran drehen. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Und wenn Onkel Tagesschau-Sprecher dann sagt, wir haben 2%, freut sich jeder. Aber gefühlt ist ja die Inflation bei vielen schon deutlich stärker angekommen. Also es gibt hier aus der alten Historie hier in Berlin den sogenannten Berliner Brotpreisindex. Ja, ist auch eine Inflationsmessung, ja, und die hat schon seit Jahren gezeigt, wir sind bei 6, 7, 8%. Und auf der anderen Seite messen wir von den Austrian Economics die Inflation anders. Wir nehmen die Geldmenge M3, also das umlaufende Geld, und ziehen davon das Wirtschaftswachstum ab. Ja, und nach meinen aktuellen Berechnungen, annualisiert 17,9% ist die Geldmenge gestiegen, minus, sagen wir es mal wohlwollend, 2% Wirtschaftswachstum heißt, wir haben satten 15% Inflation. Das werden wir vielleicht sogar bald statistisch ausweisen, aber jeder von uns weiß, dass es so ist. Jeder fühlt es beim Einkaufen, beim täglichen Leben, beim Tanken, bei den Energiepreisen. Jeder fühlt es und ich denke, ich liege eher richtig.
Jetzt haben Sie gerade diese 2% auch angesprochen, die ja von der, wie Sie gerade gesagt haben, von der Tagesschau veröffentlicht wird. Das ist ja auch das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Können wir denn damit rechnen, dass die Inflation relativ bald wieder auf so ein niedriges Niveau sinkt oder eher nicht?
Also man darf ja mal träumen, aber dieser Traum wird nicht in Erfüllung gehen. Die Inflation ist menschengemacht. Durch die Ausweitung der Geldmenge ist sie menschengemacht und sie ist gekommen, um zu bleiben. Und das geht natürlich immer einher auch mit großen Wohlstandsverlusten. Also das wird in der Breite einschlagen und ich bin ziemlich sicher, dass wir mit dem Inflationsmonster noch eine ganz, ganz lange Zeit zu kämpfen haben. Und es wird viele, viele Menschen treffen, die es jetzt noch nicht wissen, dass es sich trifft. Ich denke mal so an den Mieter. Wir sind ja hier in Berlin. Wenn die Nebenkostenabrechnung kommen, wird es manche dann noch mal 1, 2 Monatsmieten zusätzlich kosten. Das hat wieder die Folge, dass viele wirtschaftlich nicht mal leistungsfähig sind. Dann werden sie Schufa-tote, ich nenne es mal so böse. Ja? Und das ist eine Kette, die ist nicht gut. Und das ist eine große Gefährdung für uns alle.
Mhm. Nun sind diese Zahlen, je nachdem, wie man auch immer sie berechnet, eine Sache. Aber was steckt hinter den Zahlen? Also was ich gerne mit Ihnen einmal besprechen möchte, was sind denn rein in der Praxis dann die Auswirkungen, wenn wir dauerhaft eine hohe Inflation haben, auch auf unseren so jahrelang aufgebauten Wohlstand?
Ja, also wie ich vorhin schon sagte, Wohlstandsverlust in der Breite und in der Tiefe. Aber schauen Sie sich doch mal an, Sie haben einen 100-Euro-Schein und geben den zur Bank Ihres Vertrauens. Dann kriegen Sie einmal keine Zinsen und wenn mehrere hundert Euro Scheine sind, zahlen Sie auch noch ein Verwahrentgelt. Ja? Auf der anderen Seite haben Sie die Inflationierung. Das heißt, wenn meine Berechnung stimmt, oder nehmen wir mal das Mittel, sagen wir mal 10% Inflationierung, dürfen Sie sich für den 100-Euro-Schein nächstes Jahr für 90 Euro was kaufen. So, und das bedeutet doch, Sie haben einen echten Kaufkraftverlust. Es bedeutet immer Kaufkraftverlust und damit geht einher Wohlstandsverlust. Ja? Insofern trifft es jeden von uns. Ja? Also wenn vermögende Menschen nicht in dem Maße wie dem Mittelstand oder Menschen, die gerade mit ihrer Existenz noch hart ringen. Ja? Aber im Prinzip trifft es jeden von uns und das Problem ist Kaufkraftverlust, ja. Und den muss man ja dann auch ausgleichen. Auf der anderen Seite, Sie müssen ja irgendwo Performance und Rendite ja kriegen, um das hinzukriegen. Und das ist die Kunst, die zu meistern ist.
Das heißt, unterm Strich, wenn ich nicht selbst dafür sorge, dass ich Rendite anschaffe, dass sich mein Geld irgendwie vermehrt, wenn ich dem zuschaue, werde ich über die Jahre immer weniger für mein verfügbares Geld kaufen können.
So ist es. Ne? Auf der einen Seite weniger kaufen können, auf der anderen Seite einhergehend mit Inflation ist die sogenannte Asset Price Inflation, also Anlagegüter steigen natürlich. Ja? Mein Einstiegspreis wird auch höher. Das trifft also auf beiden Seiten und deswegen ist es ein dauerhaftes Problem und ich befürchte, wir kriegen es nicht gelöst, auch nicht über die Maßnahmen der EZB. Das sind ich sag mal, die Maßnahmen der letzten Jahre waren sehr zweifelhaft, die EZB getroffen hat. Ich dachte ja, nach Herrn Draghi könnte es nicht schlimmer kommen, aber es kam schlimmer mit der Frau Lagarde. Und in der Summe war es die Wahl zwischen Pest und Cholera und jetzt haben wir beides.
Viele Ökonomen gehen ja davon aus, dass diese Erhöhung der Geldmenge zwar theoretisch die Inflation antreibt, aber auch von anderen Einflussfaktoren überlagert wird. Warum sehen Sie das genau anders und wie sehen Sie es?
Ja, also die Austrian Economics messen eben die Inflation, wir nennen das wahre Inflation, Ausweitung der Geldmenge minus Wirtschaftswachstum. Aber es gibt natürlich auch andere Faktoren, die es treiben, zum Beispiel Knappheit von Rohstoffen. Wir erleben das doch, dass teilweise Förderbänder stillstehen, weil nicht mehr produziert werden kann. Da liegt ein Kabelbaum, der kann nicht eingebaut werden, weil ein einziges Metall fehlt, was irgendein Produzent verknappt hat, nicht rausgegeben hat, wo die Lieferstrecke unterbrochen ist. Und das gibt so eine Spirale. Ja? Und die nächste Spirale wird kommen, da müssen wir uns auch drüber im Klaren sein, ist die Lohnpreisspirale. Wenn die Menschen erstmal durch die Inflation entreichert werden, werden die Gewerkschaften auf den Plan treten und werden sagen, auf die Hand, mehr Lohn. Ja? Und das treibt dann die Inflation nochmal. Und dann haben wir eine zweierlei getriebene Inflation. Und das endet in der Regel in Stagflation. Und das ist das schlimmste ökonomische Umfeld, nämlich kein Wirtschaftswachstum und hohe Inflation. Und das gibt einen dramatischen volkswirtschaftlichen Schaden, den ich uns nicht wünsche, aber ich sehe ihn fast.
Wenn wir jetzt mal über den großen Teich hinwegschauen, dann hat die Fed, also die amerikanische Zentralbank, reagiert auf diese hohen Inflationszahlen und hat die Leitzinsen ja schon angehoben. Die EZB zögert im Moment, das geht alles sehr schleppend voran. Womit ist denn dieses zögerliche Verhalten zu erklären?
Ja, auf der einen Seite lernen wir aus der Zyklik und aus dem Verhalten der Vergangenheit, dass die EZB immer zu spät reagiert. Es ist immer ein nachgelagertes Verhalten. Auf der anderen Seite, jetzt stellen Sie sich mal vor, so dramatisch verschuldet, es gibt einen Schuldenstrudel-Uhr. So, und in dem inneren Kern dieser Schuldenstrudel-Uhr ist Spitzenreiter Japan und dann der Sudan und dann außenrum Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Belgien, die am meisten verschuldeten Volkswirtschaften dieser Erde. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die müssten Zinsen auf diese Verschuldung zahlen, dann würde es ein jähes Ende geben. Und unser Problem mit diesen Staaten ist, wir haben mit denen eine gemeinschaftliche Währung. Das heißt, es wird uns auch treffen. Wir haben ja jetzt schon immer Umverteilung in den letzten Jahren erlebt, insbesondere auch zu Corona-Zeiten sind ja Gelder umverteilt worden in diese Staaten. Und wenn die jetzt Zinsen zahlen müssten, kippen die reihenweise um, ja, dann ist unsere Währung kaputt und Volkswirtschaften sind kaputt. Und das hat versucht, die EZB durch eine zögerliche Taktik nach hinten zu schieben. Aber ich fürchte, da wird noch was kommen.
Und was können wir denn generell tun, um diesen Ganzen entgegenzuwirken? Was kann jeder Einzelne tun, um sich dagegen zu schützen?
Ja, also Motto Nummer eins, Hauptmotto ist, raus aus den Geldwerten. Ja. Wir merken ja auf der anderen Seite, dass man ja schon Performance machen kann, also Rendite, Wertzuwachs durch Dinge, die selten sind. Also mein Investmentmotto heißt, von Natur aus begrenzt und mathematisch nicht erweiterbar. Das ist das, was anzustreben ist. Und da gibt es natürlich ein paar Dinge. Also Botschaft Nummer eins ist, Geld runter von den Banken. Wir haben auch bei den Banken ein systemisches Risiko. Das heißt also, ich brauche noch so viel auf der Bank, wie ich Liquidität brauche, um meine Kosten zu bezahlen auf der anderen Seite. Aber im Anlageumfeld kippt ja alles um. Ja, wenn Sie mal überlegen, viele haben die Altersvorsorge auf Lebensversicherungsbasis aufgebaut. Ja, so, und dann ist der nette Versicherungsvertreter gekommen, hat eine ganz tolle Ausrechnung gemacht. Das ist deine Rente in der Zukunft. Und am Ende des Tages haben die Leute jedes Jahr einen Brief gekriegt, wir können das nicht mehr halten. Es geht runter, es geht runter. Also alles, was Geldwerte ist, auf den Banken, auf den Versicherungen, muss auf ein Minimum reduziert werden, weil es keine Zinsen liefert. Es liefert schon gar keinen Inflationsausgleich. Das heißt, ich muss mir etwas suchen, was Inflation ausgleicht. Das sind knappe Dinge, ja. Und deswegen in meinem bald zu veröffentlichen Buch wird es ja auch stehen, ich muss da investiert sein, was Inflation treibt. Und das geht. Es ist möglich.
Und darüber unterhalten wir uns vielleicht bei einem nächsten Interview. Erst einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren.